Okay.
Das ist das philosophischste, diebste, intelligenteste. Die Frau muss einen dermaßenen Weitblick auf die Welt und die Gesellschaft gehabt haben, in diesen frühen Jahren schon.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Welches Buch soll ich diesen Sommer lesen? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meiner heutigen Gästin Coco Meurer, die vermutlich einige unter dem Namen Literaturensohn, das ist ihr Insta-Handle, kennen. Sie ist Buchhändlerin und Bookfluencerin und eine sehr gute Freundin von mir, eine richtige Freundin. Und wir beide reden häufig über Bücher und wundern uns immer, dass wir so eine unterschiedliche Sicht auf Bücher haben und einen so unterschiedlichen Geschmack. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen einen Summer Read Podcast. Wir reden übers Lesen im Sommer. Natürlich reden wir auch darüber hinaus. Ich spreche mit ihr über, was Bücher mit uns machen, warum wir lesen und wann nicht, welche Bücher uns runterbringen, welche uns fordern, welche wir lieben und welche wir lieber in den Laden zurückstellen. Es geht um Ekel, Eskapismus, Empowerment, es geht um Walter Mörs, Ocean Vuong, Caroline Wahl, Murakami, Jenny Erpenbeck und Sibylle Berg. Wir reden über Klassiker wie Die Wand, über feministische Dystopien, über Young Adult Debatten, über Schlaflosigkeit auf Raumstationen, Bestsellerlisten, People-Pleasing in Romanform und warum manche Bücher wie ein DMT-Trip wirken, andere aber wie ein Klagegesang am Strand. Aber eigentlich ist es egal, worüber wir reden, denn uns ist etwas extrem wichtig. Uns ist wichtig, dass ihr vielleicht hier in diesem Gespräch Bücher entdeckt, die ihr nie selbst entdeckt hättet. Denn das machen Buchhändlerinnen und Buchhändler. Die empfehlen euch Bücher, die spüren in euch rein und hoffen, das richtige Buch für das richtige Gefühl, die richtige Jahreszeit zu finden. Und deswegen hoffe ich einfach, ihr seid einfach ein bisschen inspiriert, auch mehr zu lesen. Alle erwähnten Bücher findet ihr natürlich, wie immer, in den Shownotes.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 23. Juli 2025 um 16.30 Uhr.
Coco. Wir reden heute beide über Bücher. Und zwar über die Bücher des Sommers. Und wir reden darüber, was uns beide, als du als Buchhändlerin, ich als Kind von Buchhändlern, dazu bewegt zu lesen. Damit möchte ich gerne als erstes anfangen. Kannst du noch lesen?
Ja, ich lese unterschiedlich. Ich lese Dinge, die ich lesen muss, und ich lese Dinge, die ich lesen möchte.
Was musstest du denn gerade lesen?
Also müssen, würde ich mal sagen. Ich poste einmal im Monat, glaube ich, einmal im Monat die Neuheiten für den kommenden Monat. Und da will ich und muss schon auch mal reingelesen haben. Weil mir, das ist ja so das Konzept, dass alles, was hier in die Buchhandlung darf, gelesen ist, damit ich super beratungsintensiv sein kann und auf jeden Need, den eine Kundin haben kann, eingehen könnte. Nicht könnte, kann. Und dann muss ich das auch schon mal
gelesen. Wie viele Bücher sind es denn pro Monat, die du liest? Ich meine, es ist natürlich klar, dass du als Buchhändlerin auch die Bücher lesen musst, die du empfiehlst. Ich weiß, da gibt es auch Tricks und Kniffe, wie man Bücher empfiehlt, die man nur zur Hälfte oder nur den Klapptext gelesen hat. Weil es ist ja auch ein Verkaufsgeschäft, darf man ja nicht vergessen. Genau, aber wie viele Bücher liest du dann im Monat?
Also ich sage dazu, anlesen würde ich sagen, bin ich bei zwischen 15 und 20. Und wirklich für mich lesen, so in Ruhe, würde ich sagen, bin ich bei 2 oder 3. Kommt auf die Dicke des Buchs an.
Hast du das Gefühl, dass, also es gibt, also das weiß ich auch als Buchhändlerkind, dass es saisonales Geschäft gibt. Was ist denn das wichtigere Geschäft, das Weihnachtsgeschäft oder das Sommerbuchgeschäft?
Weihnachten. 100% Weihnachten. Ich habe gar kein Sommerbuchgeschäft, um ehrlich zu sein.
Nee?
Nee. Ich mag das eh, also Weihnachten merke ich auf jeden Fall. Ich bin ja super freigebig mit Zahlen, weil ich ja gerne explizit für weiblich gelesene Personen, die gerne Business machen wollen, das so transparent wie möglich halte. Ich habe manchmal, letzten Samstag zum Beispiel, wo es ja eigentlich regnete, kam ich super früh her, weil ich dachte, mega, ich mache den ganzen Tag, bereite ich vor die Frankfurter Buchmesse, weil ich da mit einem Stand sein werde. Es wird niemand da sein. Es hat geregnet, es war kalt, es war grau. Da habe ich am Ende über 1.000 Euro Umsatz gemacht. Also ich habe eine wirklich kleine Buchhandlung und das ist wirklich viel Geld. Das ist so ein Weihnachtstag eigentlich. Ich kann dir das nicht so richtig sagen. Ich würde immer sagen, bei mir ist das total Zyklus, Wetter, Jahreszeiten, Ferien ungebunden. Ja. Außer Weihnachten.
Ich finde es lustig, dass du da sagst, dieses weiblich gelesene Business-Cases und offen sein. Ich finde erstaunlich, dass der Buchhandel ist sehr weiblich. Also als ich,
auch die Verlagsbranche ist auch super weiblich.
Ja, das ist vielleicht, also ich interessanterweise kann ich mich erinnern, dass die Männer, die in der Buchhandlung meiner Mutter immer gearbeitet haben, das fand ich auch immer komisch.
Das ist ja dein Problem.
Natürlich ist es mein Problem. Ich fand es immer so, ich war so sehr daran gewöhnt, dass ich diesen Beruf mit meiner Mutter und den Mitarbeiterinnen um meine Mutter herum assoziiere, dass ich das immer so wie, das gehört hier irgendwie nicht hin.
Ah, das ist interessant, weil ich finde immer, die Buchhandlungen sind ja meistens, das hat mich so sehr an den Optikerbereich erinnert oder auch den Friseurbereich. Meistens sind die Friseurmeister oder die Ladeninhaber, ich gender nicht an der Stelle, männlich. Und das Team ist weiblich. Mhm. Jetzt bei deiner Mutter und mir ist es halt anders. Wir sind die Geschäftsführer oder Inhaberin, Geschäftsführerin. Das ist, glaube ich, dann so gewohnt. Aber eigentlich ist die Branche sowohl der Konsumentin ist zu, ich würde sagen, 85-90% weiblich.
Wie schaffst du das? Also ich finde, Lesen geht in Phasen. Also ich habe manchmal Phasen, wo ich wahnsinnig viel lese. Und manchmal habe ich gerade seit einem halben Jahr kann ich mich schwer konzentrieren, kann deswegen auch weniger lesen. Mhm. Dann habe eine Phase, wo ich weniger lese. Mhm. Wie gehst denn du, weil ich finde, die Nicht-Lese-Phase und dann Lesen, das ist so ungefähr so unangenehm, wie so aufräumen müssen.
Ja.
Also dieses Gefühl.
Richtig, voll.
Also wie überwindest du dann als
Buchhändler? Gar nicht.
Du liest dann einfach auch nicht.
Ich lese dann nicht.
Okay.
Also das ist hier keine offene Herz-OP, das wollen wir alles mal so.
Es ist ein Buchhandel, den wir
jetzt. Es ist ein Buchhandel. Ja. Das Buch liegt auch nächste Woche noch da.
Ja.
Und ich glaube auch, dass dem Grund wird man, also ich wollte was Geduldigeres machen, gell? Was Ruhigeres. Ich finde ich bin ja mit einem großen Instagram jetzt so in der Branche vertreten und ich finde das eher beängstigend, wenn ich Leute sehe, die in der Woche 30 Bücher sich reinrandalieren. Also das bringt, dafür lese ich auch nicht. Also ich lese, und ich verurteile das nicht. Wer sich damit fühlt, fair enough, aber ich bin jetzt nicht auf Instagram, um den Leuten Druck zu machen, dass sie viel lesen müssen oder sowas. Das ist nicht mein Ding. Ich lese, das war ja eigentlich deine anfängliche Frage, warum ich eigentlich lese, ich bin eine sehr hibbelige Person und das ist tatsächlich das Einzige, wo ich runterkomme.
Das ist witzig, ist bei mir genauso.
Ja.
Also ich bin auch sehr hibbelig.
Ja.
Ich glaube, wir sind ähnlich hibbelig. Ja. Und lesen ist, also ich habe noch andere Sachen, die mich runterbringen. Schreiben bringt mich noch wahnsinnig runter, deswegen schreibe ich auch Bücher. Videospiele.
Schreibst Bücher?
Ja. Videospiele bringen mich runter, aber Lesen ist auch eine Sache, wo ich mich so reinfokussen kann und dann bin ich da drin und lese auch mittlerweile sehr schnell. Also ich habe so, dadurch, dass ich meine, wenn man viel liest, wird man ja auch ein geübter Leser und irgendwann liest man sehr schnell.
Aber liest du drüber oder liest du wirklich?
Kommt auf die Schlechtigkeit eines Buches an. Mhm. Also so, ich lese leider auch alle Bücher immer zu Ende mit Hilfe der Therapie.
Mache ich nicht.
Habe ich gelernt, das auch mal nicht zu machen. Mhm. Es fällt mir aber wahnsinnig. Also ich habe dieses Jahr zum allerersten Mal Bücher nicht zu Ende gelesen. Können wir gleich mal drüber. Soll ich fangen doch mal mit dem ersten Buch an, was ich nicht zu Ende. Was, genau, das will ich von dir auch wissen. Welches Buch hast du dieses Jahr nicht zu Ende gelesen, weil du einfach nicht mehr konntest?
Boah, das ist. Ich breche wirklich viel ab und zeige das aber eigentlich auch nie und sage das auch nicht, weil ich immer finde, nicht jedes Buch ist für jede zu jedem Zeitpunkt was. Mhm. Also nur weil ich es abbreche, heißt das lange nicht, dass das ein schlechter Text ist oder irgendwas. Das ist einfach nicht mein, ist gerade nicht mein Interesse. Also tatsächlich das Neue von Ocean Vuong fand ich sehr schwierig. Ich fand aber schon alle sehr schwierig von ihm.
Ich finde, das ist ja, also ich finde die ganz toll.
Mhm. Aber das überrascht mich auch nicht, weil wir lesen ja sehr gegensätzlich, wir zwei. Das, was du toll findest, finde ich ja meistens.
Aber wir haben auch Dinge, wo wir uns einig sind. Walter Mörs.
Walter Mörs. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja gut, das ist auch heftigste Fantasy. Wer kann da was sagen?
Aber was hatte ich an Ocean Vuong? Weil das wäre zum Beispiel ein Buch, darüber reden wir gleich über das erste Buch, weil Ocean Vuong ist eigentlich...
Ist das eins deiner Vorschläge, Ocean Vuong?
Das wäre ein... Also ich bin gerade in der Hälfte, die Hälfte habe ich durch.
Und finde es gut.
Ich finde das gut. Ich finde es allerdings komisch. Aber ich finde es, um ehrlich zu sein, so ein bisschen wie...
Wählerei?
An manchen Stellen ist es einfach zu viel.
Es haut 100% in die Kerbe A Little Life und diese ganzen Bücher, die einen so durchprügeln.
Ja.
Und ich glaube, das ist kein Summer Read. Also das wollten wir nicht über
Summer Reads können auch zum, also wir vielleicht fassen wir kurz zusammen Ocean Vuong, worum es geht. Es geht eigentlich um Prekariat in den USA, um absolute Armut, um Perspektivlosigkeit, um ein Kind vietnamesischer Einwanderer, also die Hauptfigur des Buchs. Das irgendwie,
das ist ja auch immer sein Thema so ein bisschen.
Genau, er ist vietnamesisch, er ist queer und vietnamesischer Einwanderer in den USA und er schreibt eigentlich über diese Lebenswelt und er schreibt extrem berührend darüber. Und das hat mich, ich hatte die schönste queere Sexszene in einem Buch, in seinem ersten Buch, Das Leben ist kurz und wie heißt es, warte, jetzt google ich schnell, ich habe kein Internet.
Ich helfe dir nicht, ich weiß es auch nicht.
Und dort gibt es diese, Warte, red du mal weiter, dann suche ich den Titel des ersten Buchs schnell raus.
Was mich an solchen Büchern, ich will gar nicht sagen, stört, aber dafür lese ich nicht. Also mir ist das zu beschwerend. Was ja auch das Sinn des Buchs ist, und ja, es gibt diese Schicksale und das ist auch alles richtig und das kann man mal, nicht kann man, das kann ich mal lesen, aber das ist, wenn ich dann noch bedrückter rausgehe, als das Leben ohnehin schon mich bedrückt aktuell, dann ist das nicht gerade das richtige Buch. Was ist, wie gesagt, das ist mir super wichtig, nicht zu einem schlechten Buch machen. Also ich judge das nicht mit, das ist für niemanden und das sollte niemand lesen, sondern es ist eher so, dass ich ja, so ist auch meine Empfehlungsidee, sag mir, wo du gerade stehst, soweit du mir das preisgeben möchtest und ich sag dir, welches Buch du brauchen könntest, um zu entspannen, erholen, was zu lernen oder was auch immer. Und ja, da ist mir Ocean Vuong einfach, das ist mir, es ist eine wichtige Perspektive, keine Frage, aber mich hat es zu doll bedrückt.
Also das erste Buch von ihm heißt Auf Erden sind wir kurz, ja, grandios.
Genau, mit dem Reh vorne drauf.
Genau, mit dem Reh vorne drauf. Deutsche Ausgabe, ganz tolle Übersetzung. Beide sind toll übersetzt, finde ich. Also es ist eine Meisterleistung.
Ich habe das Original nicht gelesen.
Ich lese keine Bücher in Englisch.
Exakt, deswegen fällt es mir immer schwer zu sagen, die Übersetzung ist toll. Das ist, ich lese halt Deutsch und ich nehme das so an, wie der Text dann ist.
Ich finde, es hat eine eigene Kunstform. Also insbesondere der deutsche Übersetzungsmarkt ist ja auch ein ganz besonderer. Mhm. Und über deutsche Übersetzungen haben so eine ganz besondere Qualität. Und ich liebe Übersetzungen. Es liegt aber auch daran, weil ich japanische Literatur liebe und ich anfänglich oder immer.
Hast du nicht mal irgendwann in letzter Zeit von dir behauptet, dass du so unterkomplex kulturell seist? Ich glaube, wenn ich mit dir rede, habe ich das Gefühl, die Unterkomplexe in der ganzen
Welt. Ich kann es ja jetzt mal auflösen.
Das war ein Witz?
Nee, es war kein Witz. Ich finde, man kann einen unterkomplexen Kulturbegriff haben und man kann einen komplexen Kulturbegriff haben.
Ja.
Und man sollte möglicherweise seinen Kulturbegriff anpassen können, wenn man sich mit Leuten unterhält. Da kommen gleich Tränen, wenn man
ist darüber
redet.
Hast du das Gefühl, dass du mit auf dem richtigen Kulturlevel mit mir redest?
Es gibt für mich kein gutes und kein schlechtes Level. Es gibt einfach, ich will mich mit jedem Menschen über Kultur unterhalten, aber man kann sich nicht mit jedem Menschen gleich über Kultur unterhalten.
Das ist richtig.
Und deswegen muss man seine Art, wie man über bestimmte Dinge spricht, auch einfach anpassen, ohne dabei eine arrogante Arschsau zu sein.
Aber findest du nicht, die arrogante Arschsau kommt rüber, wenn wir solche Begriffe nutzen, wie wir gerade genutzt haben? Also wie viele Menschen tatsächlich würden, du weißt, ich kritisiere dich nicht, also ich kritisiere dich sehr viel und sehr oft, aber jetzt nicht in dem Fall. Ich glaube, das, was mich abschreckt, auch selbst wenn, und ich mache 24 Stunden 7 nichts anderes als Buch, wenn du mir jetzt kommst mit, ich stehe auf japanische Kultur, Literatur, was auch immer du gerade gesagt hast, da denke ich schon, um Gottes Willen, what the fuck? Was?
Na, lustigerweise ist es ja mittlerweile einfacher, weil irgendwie sehr viele Leute lieben ja Murakami.
Ja, aber und, nee, ich nicht zum Beispiel.
Genau, ich finde den auch schwierig. Insbesondere,
er ist halt ein sexistischer Wichser.
Ich finde tatsächlich, also besonders seine späten Bücher sind
sehr
unangenehm,
sexistisch
und irgendwie so altherrenmäßig einfach.
Ja, also die Frauenbilder, die er zeichnet, sind eine Katastrophe.
Das haben interessanterweise aber viele japanische Autoren, die ich gelesen habe. Ja, also ich bin großer Fan von, also viele Autoren der Zeit, als ich mit 16 habe ich angefangen, japanische Autoren zu lesen.
Autoren oder AutorInnen auch?
Warte, Banana Yoshimoto, bei Diogenes in Deutschland verlegt.
Kitchen,
wunderbares, tolles Buch. Ich habe, also nochmal zurück dann jetzt zu diesem unterkomplexen Kulturbegriff. Ich habe als Kind von einer Buchhändlerin einen anderen Zugang zu Geschlechter und Literatur. Für mich gab es nie die Unterscheidung, es gibt zu viele Männer, die schreiben. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Männer gibt, die
schreiben. Wollen wir uns jetzt streiten?
Nee, pass auf. Meine Mutter hat mir aber immer paritätisch, ohne dass sie das wusste, die Bücher hingelegt. Deswegen ist mir das nie bewusst gewesen. Ich habe mal ein Buch von einer Frau gelesen, ich habe mal ein Buch von einem
Würdest
Mann gelesen.
Würdest du sagen, du hast sogar kein Augenmerk drauf gelegt, ob das
jetzt
von einer... Ja, jetzt. Aber
jetzt.
Früher hast du es halt...
Nicht, natürlich nicht. Das war früher überhaupt nicht bewusst. Da wurde gelesen, was auf den Tisch kam.
Ich habe halt gar nicht gelesen. Ich komme aus einem Haushalt, wo eher so Unterhaltungsliteratur aus dem Mängelexemplar Kram Krabbeltisch, was es nicht schmälert. Meine Mutter hat immer gelesen, mein Vater liest gar nicht. Ich bin super spät eingestiegen, so mit über 20 und wirklich mit dem Willen, dass Lesen mich runterbringt.
Ja.
Und da war mir Murakami und Konsorten, das ist mir kein schönes, also da sehe ich mich einfach nicht.
Also ich habe, eins meiner ersten japanischen Bücher, die ich gelesen habe, war von Murakami, das war Wilde Schafsjagd.
Das habe ich nie gelesen.
Ein sensationelles Buch. Das hat irgendwie aus den 70ern und das, da hast du noch nicht dieses, der Diskurs des alten Schriftstellers, der findet da noch nicht statt.
Das einzig schöne Buch, was ich je von ihm gelesen habe, ist das, wo er übers Laufen schreibt. Kennst du das? Weil er diesen Ultramarathon...
Genau, dieses irgendwie jung bleiben und er möchte, da hat er irgendwie 100.000 Zigaretten auch geraucht, glaube ich.
Das dann, weiß ich gar nicht, aber er hat, also da war wirklich, läuft ja am Tag, keine Ahnung, wie viel, zig Kilometer.
Ja.
Das fand ich beeindruckend, aber alle Figuren, die er zeichnet, sind nicht mehr. Aber du weißt ja ungefähr, wie ich lese. Ich lese auch kein T.C. Boyle und sowas, mir alles viel zu...
Dann jetzt für die Hörerinnen und Hörer dieser Podcast-Folge ein japanischer Geheimtipp. Ryo Murakami, ein anderer Murakami. Blaue Linien auf transparenter Haut, ein Buch aus den 80ern. Es geht nur um Heroin, das Transporting aus Tokio.
Ja, also nee.
Mega geil. Mega geil. Ist leider auch super schwer zu bekommen.
Ja.
Kostet auch richtig viel Kohle. Ist von Rowald damals in Deutschland erschienen und ist ein sensationelles Buch. Ist ganz toll. Du hast das Gefühl, die ProtagonistInnen leben in deinem Körper. Und die nehmen die ganze Zeit Heroin, haben Sex miteinander, hören Jazzplatten. Also so wie man sich auch so Tokio und Japan so in den 80ern
klingt
vorstellt.
Klingt total scheiße in meinen Ohren.
Ich hab's gemocht. Aber ich war auch da damals 17. Ich habe es vor ein paar Jahren mal wieder gelesen und war dann in Japan auch gelesen. Und es war dann einfach total geil.
Ich bin wirklich beeindruckt, wie unterschiedlich wir lesen.
Aber ist doch eigentlich gut für so ein Gespräch.
Voll. Ich könnte, wenn ich in deine Buchhandlung gehe, wenn du jemals da drin stehen solltest und Bücher empfiehlst, nehme ich genau das, was du sagst, das würde ich niemals lesen. Damit wäre ich wahrscheinlich richtig glücklich.
Lass uns den Bogen noch schließen zu Ocean Vuong. Also ich finde, Ocean Vuong ist Arbeit in diesem Sommer. Also
ja, das ist gut gesagt. Ja.
Es ist aber auch ein, was du gut lesen kannst. Also die Leute lesen ja hier ewig leben.
Ein wenig leben.
Mhm. Die lesen das, solche Bücher ja im Urlaub. Also ich würde mich ja dann irgendwie, ich würde mir ja was antun. So dramatisch depressiv sind diese Bücher. Ja. Aber ich sehe Menschen in Urlaubsfliegern auf dem Weg nach Korfu ein wenig Leben im Rucksack
aber
haben.
Aber wenn du mal wirklich seriously guckst, was die Leute lesen, würde ich immer sagen, im Urlaub ist zu 60% Crime.
Ja.
Dann kommt irgendein Romance.
Ja.
Wenn du dann so schon so in die Literatur gehst, ist es sehr bubbelig, glaube ich, zu sagen, die lesen Ocean Vuong und A Little Life und solche Bücher. Also ich glaube, ich glaube nicht nur, das belegt ja Zahlen. Crime und Romance sind 100% steigende Genre. Und wenn ich immer so am Strand entlange, was ja dauerhaft im Jahr passiert, dann sehe ich schon mehr Crime.
Okay, also das ist...
Eskapismus müssen
Sie ja machen. Lustigerweise habe ich in meinem Leben noch, glaube ich, ich habe einen Krimi gelesen. Zum Beispiel Krimis kann ich nicht lesen.
Ich leider auch nicht. Aber ich habe einen dabei in meiner Sommerliste.
Stell den vor.
Charlotte McConaughey, Die Rettung. Ist bei Fischer erschienen. Da geht es um eine Insel. Und auf dieser Insel lebt ein Vater mit seinen Kindern. Und er bewohnt den Leuchtturm. Und auf dieser Insel werden alle Samen dieser Welt gehütet, weil wir bedroht sind von Umweltkatastrophen. Und die Menschheit möchte, dass diese Samen erhalten bleiben. Also jede Pflanzenart, jede Gemüse. Und da auf einmal wird eine Frau angespült an dieser unfassbar steinigen Küste. Superschönes Buch auch. Also sehr schön gestaltet. Auch nicht nur der Umschlag, sondern auch tatsächlich die Klappe. Ich zeige dir das kurz. Wie schön.
Mhm.
Und es ist eine wahnsinnig schöne Naturbeschreibung. Es ist extrem spannend, weil sie, die Frau, die angespült wurde, sucht ihren Partner, der als Forscher auf der Insel war. Und die sind aber alle verschwunden. Mega.
Und ist es so ein Mystery oder ist es ein Krimi? Es klingt jetzt für mich auch eher nach, so könnte auch eine Folge Akte X sein.
Ah, interessant. Nee, für Akte X ist es zu emotional, würde ich sagen.
Ja.
Es ist halt kein Splatter. Also es ist schon Blut, fließt auch Blut und so, aber es ist nicht so, dass du denkst, oh mein Gott, jetzt steht der Gärtner um die Ecke und tötet gleich die Multimillionärin.
Okay.
Das ist es nicht, sondern es ist so ein ganz krasser Spannungsbogen, weil du auch bis Ende nicht checkst, hat jetzt der Typ im Leuchtturm den Partner von ihr umgebracht? Bringt er sie jetzt auch gleich noch um? Verlieben die sich? Was passiert hier? Was ist mit den Kindern? Kinder natürlich alle super krasse Eigenarten. Und alle haben so ihren eigenen Erzählstrang.
Wenn so Kundinnen und Kunden in deinen Laden kommen und sagen, empfehl mir mal einen Krimi, ist es dann, hast du dann einen Krimi da, weil du keine Krimis liest? Oder hast du drei Krimis da? Nee,
ich habe einen da. Und würde ich jetzt mal sagen.
Das ist genau das, was du gerade empfohlen hast, dieser Krimi.
Ja, tatsächlich, ich gucke jetzt mal ins Regal, aber ich würde sagen, ja. Das ist das Einzige, was irgendwie Krimi-esk anmutet.
Warum fällt dir das schwer, Krimis zu lesen?
Weil immer das Gleiche passiert.
Jemand stirbt, jemand kriegt raus, warum die Person gestorben ist.
Exakt. Also ich glaube, das Einzige, was ich je gelesen habe, war so ganz, ist Kalte Asche, was so in dieses Genre 100% reinzieht.
Das ist Beckett.
Genau. Das ist aber wirklich 1000 Jahre her. Und letztens habe ich mal, weil ich sehr beeindruckt von Fitzeks Lesetour war, also ich war ja im Verlagswesen tätig und wir sind ja mit AutorInnen auf Lesereise und da kannst du dich, das ist ja schon völliger Durchdreher, wenn jemand mal 100 Karten für eine Lesung verkauft. Und der füllt halt keine Hallen.
Ja, er schreibt ja, also ich habe mal eine Namibia-Reise gemacht und da muss man sehr viel Auto fahren und dann...
Hast du dir da ein Fitzek-Hörbuch reingezogen?
Genau, und ich bin so wütend geworden.
Weil du es so scheiße, schlecht, nicht gut fandst?
Weil es einfach so, du hörst einfach, also ich weiß nicht, ob alle Fitzek, ich habe glaube ich drei Fitzek-Hörbücher gehört auf dieser Reise.
Ich habe eins gelesen. Ich habe Mimik gelesen, hast du das gehört?
Das habe ich nicht, ich habe dieses mit dem Kreuzfahrtschiff und dann irgendwie mit irgendeinem Kindermörder, was jetzt auch verfilmt wurde für Amazon.
Nope.
Und du hörst, oder du liest ja, ich wäre so sauer als Fitzek-Fan, du liest dieses Buch und Am Ende ist die Auflösung so absurd, dass es völlig egal ist, was du vorher gelesen hast.
Ah, kann ich nicht so richtig beurteilen, aber ich glaube, dieses Genre ist so erfolgreich, weil Leute diesen Eskapismus suchen. Die wollen das, die wollen den Kopf ausschalten und vielleicht ist es dann auch cool zu wissen, wie es ausgeht. Wobei ich bei Mimik, ich fand es wirklich gut gemacht. Also es war, ich habe lange gebraucht, bis ich, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht geübt genug da drin, zu verstehen, wie ein Krimi funktioniert. Aber ich fand das tatsächlich okay in der Unterhaltung. Und es gibt ja diese Theorie im Verlagswesen, dass Leute alles, was irgendwie Crime und Splatter und Mord anmutet, weil die Leute dann noch schlimmeres Leben miterleben, als ihr eigenes ist. Das ist so ein Gefühl von, okay, so schlimm ist es nicht. Niemand hält mich im Keller und füttert mich mit Ameisen seit 8 Jahren. I don't know.
Es ist auch einfach diese Vorstellung, du hast eigentlich das Leben ist furchtbar. Ich finde gerade, die Welt ist eine Scheißwelt. Ja. Und dann fährst du in Urlaub und liest auch noch irgendwie so Crime.
Ja, aber da brauchst du doch nicht Ocean Vuong reinziehen.
Du hast recht.
Ja,
danke. Du hast vollkommen recht. Das ist, also fürs Gefühl ist auf jeden Fall Ocean Vuong. Aber er macht halt Gefühle. Und ich mag das schon, dass, also so als viel Lesende, die wir beide sind, finde ich das schon immer sehr besonders, wenn Bücher auch ein Gefühl auslösen.
So, nächstes Buch. Ja. Und zwar mein absolutes Jahreshighlight, apropos Gefühle, letztes Jahr von Anna Brüggemann. Hast du das gelesen?
Sag mal, das ist
Wenn nachts die Kampfhunde spazieren gehen. Ich werde nicht müde, dieses Buch zu empfehlen. Das ist sowas von dermaßen genial. Das hat die Sublime Roman über Mütter und Töchter. Es geht um Regina und ihre Töchter. Und Regina, was ich extrem smart finde, ist Psychotherapeutin. Und sie hat 2 Töchter, die sind sehr unterschiedlich. Und beide haben ihren kompletten Knacks von dieser komplett schrägen Mutter weggetragen. Und eine der Töchter bekommt dann noch eine Tochter. Das heißt, da kommt eine ganz junge, 4. weibliche Erzählstimme dazu. Also ich verkaufe das sehr viel. Ich kriege aber auch sehr viel das Feedback, oh, kann ich nicht lesen, ist zu nah an meiner Mutter-Tochter-Geschichte dran.
Ah, das ist, ich finde das interessant, weil ich natürlich als Sohn einer Mutter ich kenne eben nur von meinen Partnerinnen die Gespräche über die Mutter, dass es ein ganz besonderes Verhältnis ist. Da habe ich gar keinen Zugang natürlich zu. Und sie schreibt über dieses Verhältnis, was Mütter mit ihren Töchtern anstellen, wenn sie Mütter sind.
Genial. Also die erste Szene ist, die eine ist eine Musterschülerin, macht super viel Sport, super schlank, sieht super gut aus, geht auf die Abi-Feiern, die andere ist so ein bisschen unscheinbarer, macht Musik und ist so eine, also einfach eine unscheinbarere Person als ihre schillernde Schwester. Und das ist eine Szene, wo dann die Regina, die Mutter, sich so dermaßen unangenehm in den Vordergrund drängt und versucht, den Fokus von der unscheinbaren auf die schillernde Tochter zu kriegen und so. Also das ist so unfassbar genial beobachtet und so feinfühlig beschrieben. Also ich als Tochter kann da 100 relaten. Ich habe auch noch eine Schwester. Das ist alles so echt, diese Situation. Also ich muss wirklich sagen, da hat Anna Brüggemann, das ist ein Meisterstück. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist tief psychologisch auch.
Jetzt musst du mir aber natürlich erklären, warum sollte, also deine Kundschaft macht wahrscheinlich so Urlaub in der Toskana mit ihren Freunden in so einer Villa.
Nee, das sind alles Portugal-Urlauberinnen, okay, so wie ich.
Also warum sollte ich jetzt das, also warum ist dieses Buch im Vergleich zu Ocean Vuong jetzt ein Summer Read?
Da möchte ich nicht drauf antworten.
Das klingt jetzt für mich auch nicht so, als würde ich sagen, ja geil, lass mal tief in die psychologische Verbindung zwischen Mutter und Töchter reingehen.
Good point, hast doch recht. Du gehst nicht aus diesem Buch, nee, ich kann das nicht wegreden, das ist kein easy read. Du gehst da nicht raus oder währenddessen bist du auch nicht, yeah, ich habe gute Laune und das macht mich alles leicht. Aber du gehst da schon raus und findest so ein, ah krass, okay, es ist A bei allen obviously so. Und hat man vielleicht auch, wenn du kannst es ja auch als Tochter lesen, die auch wieder Mutter ist, habe ich die Chance, es anders zu machen. Also ich bin da schon raus und hatte so einen Uplift. Okay, es muss nicht, es endet nicht so, dass ich denke, okay, wir sind jetzt beide suizidal und hassen ihre Mutter und reden nicht mehr miteinander, sondern es hat auch, du gehst schon raus und fühlst dich wohl damit.
Okay.
Also wenn ich das bei Ocean Vuong nicht weiß, gell?
Das ist ja das Besondere an Ocean Vuong. Irgendwie fühlt man sich in diesem Elend auch ganz wohl. Also ganz anders als bei Caro Wahl zum Beispiel, wo es ja auch oft um so Elendsbeschreibungen geht. Bei 22 Bahn, was ja, glaube ich, auch wieder im 9. Sommer seit
auf Platz 1
auf Platz 1 ist. In diesem Elend habe ich mich, das erschien mir fremd, die Armut in Caro Wahls Buch. Und ich hatte keinen Zugang dazu und hatte das Gefühl, das ist wie, ich gucke wie auf wie ein Foto. Ich betrachte, also ich lese Caro Wahls 22 Bahn und betrachte ein Foto von Hartz-IV-Empfangenden. So hat sich das
wie interessant
angefühlt. Und bei Ocean Vuong habe ich das Gefühl, ich bin in einem Film über Armut. Und ich bin Ocean Vuong. Ich bin der Autor. Ich bin ein queeres Kind vietnamesischer Einwanderer. Und das ist die Leistung.
Ja, aber wie interessant, weil ich kann natürlich sehr viel weniger als nicht queere Person, als nicht vietnamesische Person, als nicht ausgewanderte Person viel weniger relaten als zu Caro Vahl.
Wahrscheinlich ist das die große Kunst von Ocean Vuong. Also zumindest was es mich betrifft, ja. Für mich als Lesenden, dass ich das, ich komme in eine Welt, und das ist ja die große Kunst auch von dem Lesen.
Die dir völlig fremd ist.
Völlig fremd ist und ich verstehe sie. Also wie gesagt, was ich hier vorhin gesagt habe, in seinem Erstling, die Sexszene, die Entjungferung in einer Scheune ist richtig krass. Ich denke manchmal an diese Sexszene, und zwar nicht im Sinne von Sexualität und toller Sex aufgeschrieben, sondern einfach wie intim diese Erzählung und dieses, dass dieser Autor das mit uns teilt, finde ich so krass.
Also meine erste Reaktion in mir, wenn ich dich so reden höre über diese wahnsinnig schrägen Texte, ist, du bist wahnsinnig schräg. Aber warum, beziehungsweise am anderen Ende, glaube ich, ist das super geil, dass es das alles gibt, dass es so viel Texte gibt aus so vielen verschiedenen Perspektiven. Aber mir gibt dieses so sehr Fremde gar nichts. Also ich finde es dann interessant, mal da so ein reinzublitzen und kurz reinzugucken, aber ich werde es niemals nachvollziehen können. Ja. Eine Caro Vahl, und das ist ja, das kann kein strittiger Text sein, weil die ist die stärkst verkaufteste Autorin, die wir aktuell am Markt haben. Die ist eine wahnsinnig erfolgreiche Autorin.
Ich finde es auch richtig toll und ich mag auch diese Inszenierung und ich musste mich dran gewöhnen. Ich fand es erst, das hat mich befremdet.
Der Text?
Nee, die Art und Weise, wie sie mit Erfolg und...
ich liebe das.
Und dann hat der hier diese unlesbaren Bücher aus Leipzig, der dann so sauer war, weil er nicht den irgendwie Buchpreis gewonnen hat.
Ach ja, großartig. Nee, den Namen habe ich verdrängt, das interessiert mich.
Genau, und das fand ich so unangenehm, wie der das gemacht hat, dass ich finde, irgendwie, also das ist wieder so eine Männer-Frauen-Sache. Männer scheinbar dürfen das tun, Frauen nicht. Und ich finde, man kann auch einfach sich richtig egoistisch darüber freuen, dass man erfolgreich ist.
Aber ich finde, er wurde ausreichend geblamed dafür, dass er sich so daneben...
Ich hatte das Gefühl, er wurde irgendwie dafür gefeiert.
Nein, der da aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin sauer, dass ich nicht gewonnen habe, und weil ich muss noch Steuerschulden bezahlen. Alter, der Schwede, der ist ja auch richtig durchs Dorf gejagt worden.
Spiegel hat den doch total dann so...
Wirklich, das habe ich nicht gelesen. Also in meiner Bubble ist der richtig einmal durch den Schlamm und wieder zurück. Und bei Caro habe ich das Gefühl, da scheiden sich so die Lakritze. Entweder finden Leute das richtig geil oder halt dann ist da so dieses... finde ich jetzt scheiße, dass sie das so zelebriert. Ich, wenn ich den Satz noch sagen darf, ich liebe, dass so eine junge Frau knallhart sagt, ich will den Buchpreis, ich verdiene den Buchpreis, ich kaufe mir ein geiles Auto.
Total toll.
Das ist großartig.
So ein blauer Audi oder so.
Kein Plan. Mein Auto ist weiß und das ist das, was ich über mein Auto weiß. Dazu kann ich auch zu Autos einfach nichts sagen, aber ich finde ihre Attitüde, die verdient das. Ich finde, es steht ihr zu, so zu sein. Ich kann da wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich verkaufe das auch sehr viel und empfehle das auch viel. Was ich krass finde, dass es noch Leute gibt, die das Buch nicht kennen. Das finde ich, weil das ist ja, die Zahlen sind immens. Die ist ja im Millionenbereich und das sind nur gekaufte Bücher. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, was über Medimobs und Konsorten oder Austausch, Ausleihen, Bips und so weiter noch funktioniert. Ja. Das finde ich total krass.
Ich bin allerdings gespannt auf Ihr Buch, Die Assistentin.
Ja, ich auch. Ich habe ihr schon geschrieben, mit wem ich Sex haben muss, um das jetzt vorab zu lesen. So,
hat sie geantwortet?
Gar nichts. Hat sie ein bisschen drüber gegangen. Aber da bin ich sehr. Weil das, den Level halten, fand ich aber auch schon bei Windstärke 17 super beeindruckend. Das ist genauso gut unterhaltsam wie 22 Bahn. Und das finde ich schon immer eine Meisterleistung.
Ich werde ja ganz oft gefragt, auch so, was empfiehlst du mir? Ich lese nicht viel, ich würde gerne wieder ins Lesen reinkommen.
Ja, und dann Caro sind Caro Vahl. Ja,
genau. Das sind perfekte Bücher dafür. Das ist so, du bekommst das Gefühl, was gelernt zu haben. Du wirst durchgetragen, dramaturgisch durch das Buch. Da gibt es keine Höhen, keine Tiefen. Hm. Also Langeweile, will ich damit sagen. Es ist irgendwie, du willst wissen, wie es weitergeht. Du magst die Protagonisten.
Total.
Und einfach, es macht sie perfekt.
Ich glaube auch jetzt, über was Menschen reden, wenn die Caro kritisieren oder die Texte kritisieren, weil ich habe schon gehört, es ist ja immer wieder diese heteronormative, weiße, männliche Person, die so als Erretter der Situation kommt, diese Partner, die sie da zeichnet, dass das zu eindimensional ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das interessiert am Ende den Endkonsumenten, die Endkonsumentin nicht. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe Bock auf einen Easy Read, brauche eine gute Geschichte, dann ist das sind Ebenen, die hat Kunden nicht. Aber das ist nicht, weil sie...
Beziehungsweise wenn ein Kund oder Kundin sie hat, dann lesen sie ein anderes Buch.
Genau, Oder da musst du halt auch richtig empfehlen. Weil wenn Kundin halt nicht viel liest und sie braucht mal ein gutes Buch, dann empfiehlst du Caro Vahl. Und das, finde ich, ist eine fucking Meisterleistung. Also so zu schreiben.
Das ist interessant. Ich hatte ganz lange eine ganz große Abneigung gegen Wolfgang Herrndorf, Chick.
Aha. Du bist mir wirklich ein Rätsel von A bis Z.
Pass auf.
Ja.
Der Grund dafür ist, ich habe Sand als allererstes Buch von ihm gelesen, als allererstes. Und das war, einfach habe ich fand das doof und habe überlegt, was haben die Leute denn?
Ja, Stand habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Und dann habe ich aber hier im Plüschgewitter und diese ganzen anderen Bücher rückwärts von ihm bis Chick gelesen und habe dann einfach mal, ich mache das jetzt mal und finde es so bedauerlich, dass dieser Mann tot ist.
Ja, hast du von...
Noch nicht, will ich dieses Jahr noch lesen. Du meinst die Biografie.
Oh, genial.
Ja.
Also das war, muss ich echt, ich fand Chick schon, das ist ein Geniestreich, aber
ja.
Also das, die Biografie
das ist lustig, super toll. Jetzt für mich aus meiner Autorenperspektive, ich träume ja immer von dem, das ist, glaube ich, interessant, weil ich träume davon, irgendwann wie Wolfgang Herrndorf zu sein und zu schreiben zu können. Mhm. Also ich hatte ganz lange den Traum, bis ich festgestellt habe, das ist auch ein rassistischer Arsch, Michel Houellebecq. Ich wollte immer wie Michel Houellebecq sein. Der hat mich total beeindruckt als 16-, 17-Jähriger. Mhm. Plattform fand ich sensationell. Mhm. Und wollte immer so dieses, dann wollte ich wie Sibylle Berg werden.
Das feiere ich.
Und will es immer noch, also weil ich bin ein großer Fan. Kann man Fan von Sibylle Berg sein?
Gibt es Leute, die kein Fan von Sibylle Berg sind?
Ich finde, Fan passt bei ihr einfach nicht als Wort. Oder so Verehrer, irgendwie sowas. Also
jetzt können wir aber nur hoffen, dass sie sich nie irgendwas leistet. Also, dass er jetzt nicht im nächsten Jahr ein Shitstorm kommt mit antisemitischem, weiß ich nicht was, Zeug. Muss ja heute aufpassen, was du über die Leute sagst.
Also, dann machen wir es mit einem Redaktionsstempel. Stand heute.
Stand heute sind wir
genau.
VerehrerInnen von Sibylle Berg.
Und ich wollte und will immer wie Sibylle Berg sein, dieses Kalte. Und dann fand ich das so faszinierend. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die Grime, GRM durchgelesen hat.
Ja, das fand ich auch sehr quälend,
Wirklich, das war wirklich sehr quälend. Und da habe ich dann auch so gemerkt, also sozusagen dann irgendwann den Punkt zu erreichen, dass du so komplizierte und so schwer lesbare Bücher schreiben kannst.
Aber ich finde, das ist auch ein Goal.
Ja.
Und das kann halt einfach, die hat sich ja so eine Art freigespielt. Du kannst ja die Bücher fast nicht lesen, ohne sie nicht gesehen oder gehört zu haben.
Ja.
Und das finde ich, das ist ein Geniestreich.
Also ich
sich
finde,
so ein alter Ego-Zwillige zu bauen, genial.
Also in der Schweiz leben... Bücher schreiben, Theaterstücke schreiben und geil EU-Geld einstreichen.
Und die hat es geschafft.
Hat's geschafft.
Ja, so. Grüße.
Also sie, das war immer das große Vorbild. Und ja, ich glaube, wenn man über Vorbilder dann an der Stelle, hast du gar nicht gefragt, ich erzähle es trotzdem. Also ich würde
sagen, mach's doch.
Eine Mischung, ich möchte gerne eine Mischung aus Sibylle Berg und Wolfgang Herrndorf werden.
Mhm.
Dieses Jahr hat dieser Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, 0 Euro Werbeeinnahmen gemacht. Und wisst ihr was? Ich finde das toll. Ich finde toll, dass Patrons möglich machen, dass ich mich nicht quälen muss und am Anfang eines Monats sagen muss, AG1, liebe Hörerinnen und Hörer, ist total sinnvoll. Ich finde das gut, dass ich als Journalist keine Werbung einsprechen muss, sondern mit Hilfe von Hörern und Hörern Journalismus möglich gemacht wird, unabhängiger Journalismus. Und dafür will ich wie jede Woche Danke sagen. Deswegen an euch, die noch nicht unterstützen, macht's möglich. Kommt rüber zu Patreon, 3, 5 oder 9 Euro, das schafft man. Und ihr macht Journalismus machbar. Danke dafür. Und wenn wir noch weiter wachsen, können wir, glaube ich, irgendwann mal richtig coole Sachen auch mit Auslandssachen machen. Einfach, weil da müssen wir nicht irgendwie ProSieben fragen, ob wir ins Ausland reisen können, sondern dann machen die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast möglich, dass wir mal zum Beispiel eine Auslandsreportage machen. Nochmal danke.
Finde ich gut. Ja, okay.
Ja.
Ich kann mit sowas überhaupt nicht, ich könnte dir jetzt nichts sagen, weil ich einfach sehr spät ins Lesen eingestiegen bin.
Das macht nichts.
Ja.
Aber
also vielleicht ist es auch eine Lüge. Ich wäre gern so intelligent wie Marlene Haushofer.
Ja.
Das ist auch auf meiner Empfehlungsliste.
Wahnsinnig gut gemacht.
Danke.
Weil ich sehe ja den Stapel. Deswegen so, wow, was für ein Übergang.
Ja.
So, dann möchte ich bin sehr gespannt, weil Die Wand habe ich tatsächlich noch nie gelesen. Und
du bist ja der heftigste Loser.
Und mir wurde das die ganze Zeit, du musst dieses Buch lesen, Thilo.
Du musst dieses Buch lesen.
Weil diese Art Bücher, also dieser, ich glaube, dass diese Art, das nennt man, glaube ich, fantastischen Realismus.
Mhm. Das ist mir völlig egal, wie man das nennt.
Ich möchte das einfach sagen.
Das ist okay.
Ja.
Das ist das beste Buch, was jemals geschrieben wurde, jemals geschrieben wird. Und die Frau ist leider tot.
Ja.
Das ist aus den 60ern hochaktuell. Ich bin schockiert, dass du das... Was ist
noch, es wurde mir wahrscheinlich...
Deine
so
Mutter?
Oft, auch, alle, wirklich. Jeder Mensch, der mich kennt, sagt, Thilo, du hast die Regel dann... Du hast Die Wand noch nicht gelesen.
Ich schenke dir dieses Buch jetzt. Herzlichen Glückwunsch, das kannst du nicht ablehnen.
Vielen Dank.
Ich rufe dich nächste Woche an, damit wir darüber reden können.
Okay, ich muss auch noch... Na gut, aber...
Nee, nichts musst du.
Nee, ich lese es durch. Ja, wir reden. Ja. Wollen wir eine Sonderfolge machen, Die Wand?
Das kannst du machen. Da kann ich wirklich Stunden drüber reden.
Okay.
Das ist das... philosophischste, diebste, intelligenteste. Die Frau muss einen dermaßenen Weitblick auf die Welt und die Gesellschaft gehabt haben, in diesen frühen Jahren schon. Das ist, in dem Buch passiert nichts. Es ist wahnsinnig bedrückend. Also der Plot ist...
Also nochmal, diese Summer Reads, ne? Aber bitte erzähl weiter. Ach, wahnsinnig.
Jetzt hör mal auf. Sie fährt mit ihrer Cousine und deren Mann auf eine Alm. Die wollen das Wochenende verbringen oder eine Woche, I don't know. Das Pärchen geht nochmal runter ins Dorf, um was zu essen. Sie legt sich hin, sie wacht am nächsten Morgen auf, super strange, still. Keiner da. Sie wundert sich, okay, will runter ins Dorf gucken gehen und stößt auf dem Abwärtsweg gegen eine unsichtbare Wand. Und von da an beginnst du ihrem gedanklichen Monolog zu folgen, was es heißt, Frau in der Gesellschaft zu sein. Und sie arbeitet sich quasi so an den einzelnen Überlebensschritten. Also sie hat einen Hund und eine Katze und irgendwann findet sie eine Kuh und eine trächtige und sie lernt Kartoffeln anzupflanzen und sie hört komplett auf, sich um ihr Äußeres zu kümmern. Und sie arbeitet es so Stück für Stück ab und erklärt, was Frau alles einschränkt in unserer Gesellschaft. Das ist ein sehr ruhiges Buch, das sind geniale Naturbeschreibungen. Und am Ende, die letzten 30 Seiten, zerstört es dein Leben. Da passiert was, das ist so genial. Und da denke ich heute noch drüber nach. Und ich habe das vor Jahren gelesen.
Okay.
Ich verkaufe das in der Woche mindestens 10 Mal. Und ich verkaufe nicht viele Bücher.
Also du verkaufst 20 Bücher und 10 davon sind die Wand. Also eigentlich könnte der Laden ja auch heißen Die Wand. Der Store.
In Südkorea gibt es einen Laden, der hat über Monate, hast du mir das nicht mal erzählt?
Nee.
Der hat über monateweise nur ein Buch da. Der hat das ganze Regal voll mit einem Buch.
Also als Verkaufskonzept.
Als Verkaufskonzept. Der kuratiert noch ein bisschen strenger als ich.
Ja.
Das wäre bei mir auf jeden Fall safe über ein Jahr hinweg die Wand. Bis das wirklich jeder und jede gelesen hat.
Okay, ich finde jetzt von der Qualität der Beschreibung, welches Buch ich im Sommer lesen will, depressiv zu werden,
ja.
Von den dreien, die du schon vorgeschlagen
hast, doch die Wand.
Würde ich auf jeden Fall jetzt schon mal die Wand lesen.
Auf jeden Fall.
Die lege ich schon mal hier
schönen
auf die Seite.
Sommer für dich.
Ja, das lese ich schon mal. Ich habe gerade, wahrscheinlich wirst du auch gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist Christian Kracht.
Ja, natürlich. Er, hast du gelesen.
Ich schäme mich hier so ein bisschen. Er.
Ja, und war super, oder?
Nee.
Ja.
Ah. Fand ich, also ich mochte sehr Imperium, das habe ich sehr gerne gelesen. Da geht es um einen Mann, der auf einer Insel lebt und nur von Kokosnüssen sich ernährt.
Ich finde nichts interessanter als Männer, die über Männer schreiben, die alleine auf einer Insel ihren Gedanken folgen.
Und das
Count me in.
I see your point. Okay. Und dieses Buch eher, also mein Vater, der Literaturwissenschaftler ist.
Hm. Ach, das wusste ich gar nicht. Der hat eine Buchhändlerin geheiratet.
Der war mal Buchhändler, ist dann Literaturwissenschaftler geworden, weil er den Buchhandel nicht mehr machen wollte. Und dann kam die Wende und dann wurde sein Studium aberkannt. Und dann war er wieder Buchhändler.
Das ist ja heftig.
Sehr schmerzhaft.
Ja.
Aber er hat dann später das Studium wieder anerkannt bekommen. Also er ist Literatur- und Kulturwissenschaftler. Großer Kafka-Expressionismus-Experte.
Ich hasse Kafka. Nee, Quatsch. Das
war jetzt wirklich ein Witz. Und der hat es gelesen und der war aus literaturwissenschaftlicher Perspektive von diesem Buch total begeistert. Nicht aus sozusagen stilistischer Perspektive, er meinte, sondern er hatte das Gefühl, dass er einen Traum lesen kann zum ersten. Also er hatte das Gefühl, er hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist Teil eines ganzen Werkes, und das ist eine Traumsequenz, die er liest. Und deswegen hat er es wohl zweimal hintereinander auch gelesen.
Das finde ich krass.
Und ich habe es jetzt auch durchgelesen und bei mir war das so jetzt nicht so literaturwissenschaftlich. Ich hatte eher das Gefühl, es ist ein Computerspiel, was ich lese. Und DMT, also Ayahuasca. Es war so wie so ein DMT-Traumrausch, so ein bisschen so. Aber
weißt du, was interessant ist? Ich muss ihn unterbrechen. Du hast vorhin schon dieses japanische Trainspotting-Buch mit Heroin angesprochen. Jetzt kommst du noch. Also wir wissen ja, ich weiß von dir, dass du ja das alles einmal so durchprobiert hast und dich da hast begleiten lassen. Ich habe gar keine Erfahrung mit diesen ganzen Sachen. Mhm. Und deswegen kriegst du mich damit auch nicht.
Okay.
Also aber das finde ich wiederum interessant, weil man genau danach suchen wir ja Bücher, gell? Also wir suchen ja Dinge, die in unserer Welt spielen und mit denen ich relaten kann. Würde ich jetzt eher lesen, was wahrscheinlich nicht passiert. Ich kann damit gar nichts anfangen.
Das Witzige ist, und der Gedanke, der jetzt kommt, ist, der ist nicht von mir.
Ja.
Aber du kannst damit was anfangen, nämlich lesen, ist wirklich nicht mein Gedanke, ich habe das irgendwo gelesen, ist total krass. Du guckst da rein und hast Halluzinationen.
Ach, das ist doch...
Nein, die Bilder in deinem Kopf sind doch Halluzinationen. Das ist doch, du bestellst dir das alles vor, was du da liest. Das ist doch, wie krass ist es bitte?
Ja, weil Lesen halt krass ist, aber dann gebe ich mir doch nicht so einen Drogenrausch freiwillig.
Also du hast hier mit die Wand gerade beschrieben, wie jemand, der irgendwie eine tolle Pilzerfahrung in Mexiko hatte.
Ach, was für ein Bullshit, die überlebt in der Natur, weil sie überlebt. Wollen wir uns jetzt streiten?
Das hat dich nachhaltig verändert. Du warst, das fickt dein Leben. Jetzt hast du so drastisch nicht gesagt.
Nein, das habe ich nicht, aber ich hätte sagen können.
Genau.
Ich habe mich nur zusammengerissen.
Sozusagen, es hat dein Leben verändert.
Ja, total.
Und du denkst heute noch darüber nach. Und das sagen Leute, die intensive Drogenerfahrung haben.
Ach, interessant. Hab noch keine Drogen genommen, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
Aber das hast du jetzt gemacht, diesen Zusammenhang hergestellt.
Weißt du, was auch total interessant ist? Du kommst schon mit dem zweiten negativen Buch hier um die Ecke und ich habe nur Pros.
Ist doch super.
Sag das was über uns.
Ich finde, schlechte Bücher gibt es ganz selten.
Ja.
Ich war zum Beispiel vorgestern im Theater, was sehr ungewöhnlich ist für mich. Ich gehe nicht gerne ins Theater, aber ich war im Theater und es war ein furchtbares Theaterstück. Furchtbar. Aber ich war 1:40 lang davon unterhalten, wie das Publikum um mich herum gelitten hat.
Ach, krass.
Ich weiß ganz toll, alle so auf dem Sitz rum rutscht und immer so.
Nein.
Hust. Und dann irgendwie so. Und eine Person, die wahnsinnig viel gelacht hat die ganze Zeit, warum auch immer.
Übersprungshandlung.
Und dann hat meine beste Freundin, mit der ich im Theater war, sagte zu mir, ich wollte gehen nach 20 Minuten. Und dann, nein, das ist jetzt eine Übung im Durchhalten. Und ich finde, schlechte Bücher können.
Das mache ich mit meinem Welpen auch gerade.
Eine Übung im Durchhalten?
Ja, der muss aushalten, wenn nur das Blatt an ihm vorbeifliegt. Muss darf er nicht essen. So hast du
ich bin sozusagen der Theaterwelpe. Und genauso sehe ich das auch mit schlechten Büchern. Ich habe jetzt letztes Jahr ein Buch gelesen von einem Science-Fiction-Autor aus Leipzig. Das war aus der Hölle, das Buch. Und da würde ich sagen, das war ein richtig schlechtes Buch.
Aber empfindest du das nicht als Zeitverschwendung? Also da ist mir mein Leben ein bisschen zu schade für.
Ich lese dadurch, dass ich ja weiß, das nächste Buch kommt. Ich werde nicht alle Bücher schaffen, die es gibt.
Nee.
Deswegen ist es mir dann auch egal an der Stelle.
Macht das noch Druck auf dich, zu wissen, dass du nicht alles lesen können wirst? Nee, auf mich auch nicht.
Nee, es hat mich auch nie als Druck so empfunden. Es sind manchmal so Sachen, wo ich weiß, da fehlt uns die Geduld. Bestimmte Bücher sind erschienen in Zeiten, in denen es einfach keine Mobiltelefone gab. Also zum Beispiel hier Marcel Proust, Entdeckung der Einsamkeit. Oder was so ganz, ganz viele Bücher hintereinander sind, wo es nur darum geht, wie theoretisch ein Typ im Bett liegt und krank ist.
Ich helfe dir auch da nicht.
War alles okay? Marcel Proust.
Hier googelt der Chef noch selbst.
Hier, auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ah ja, nee, bin ich auch nicht.
Und das sind einfach 7 Bücher und ich glaube, das kann man nicht lesen. Und ich glaube, das kann man nur lesen, wenn man das studiert. Und ich kenne jemanden, der das studiert und deswegen hat er das gelesen. Aber es gibt niemanden, wo du in der Schlange vorm Sisyphos stehst und sagst, sag mal, hast du von Marcel Proust schon Band 5 gelesen?
Das würde ich krass feiern, wenn das passieren würde.
Aber du wirst auf jeden Fall in der Schlange vorm Sisyphos jemanden treffen, der sagt, ach, hast Caro Wahl, 22
Christian Bahn. Hast du Christian Kracht gelesen?
Ich würde eher Caro Wahl sagen.
Ja, anhand der Zahlen hast du wahrscheinlich.
Ja. Da kannst du aber auch überall fragen. Da kannst du auch am BVG-Schalter.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wie geil.
Ja.
Ich gönn's Caro wirklich von Herzen. Apropos Traum. Mein nächstes Buch ist von Tamar Nord.
Mhm. Nicht gelesen, erzähl.
Der Schlaf der anderen kam gerade raus. Auch bei Rowohlt erschienen. Also Tamar Nord mag ich sowieso gerne. Die hat eine sehr schöne Art zu schreiben. Und da geht es um 2 Frauen. Die eine kann nicht mehr schlafen und die andere arbeitet im Schlaflabor und ist die ihren Schlaf beobachtet. Mhm. Die ist so ein bisschen übergriffig, weil sie geht dann auch an ihr Telefon und beantwortet eine WhatsApp von ihrem super unangenehmen Mann. Und die kommen ins Gespräch, haben halt völlig unterschiedliche Lebensperspektiven und werden Freundinnen. Super nice. Super, super nice. Noch nie so gelesen. Super schöner Zugang zu 2 Frauen, so über dieses Schlafen, dieses wahnsinnig intime Schlafen, dass sie beim dabei beobachtet, wobei du dir ultra creep vorkommst, wenn du Leuten beim Schlafen zuguckst.
Wie viel von solchen Büchern werden verkauft, frage ich mich immer.
Nicht viele.
So krass, oder? So hart, weil das ist so viel Arbeit, ein Buch zu schreiben.
Total. Deswegen bin ich immer, also ich habe ja weder auf meinem Instagram noch sonst wo sagen, außer es ist rassistisch, sexistische Kackscheiße, dann zerreiße ich auch mal ein Buch. Aber eigentlich ist ja meine Idee, da gebe ich gar keine Plattform für her, weil das ist so unendlich viel Arbeit. Who am I to judge? So, Tamar Nord wird sich da endlos, also ich erzähle, dass du schreibst Bücher, das ist so viel Arbeit. Ich finde schon, da wird sie sich irgendwas bei gedacht haben, diese Lebenszeit da reinzustecken. Ich will dann nicht die sein, die es kaputt redet.
Ja.
Und vielleicht ist es auch einfach nicht das richtige Buch für den richtigen Zeitpunkt für mich gewesen. Aber ich glaube, du kommst, nagel mich nicht auf diese Zahlen fest, aber du kommst da schon auf eine Bestsellerliste, wenn du 3000 Vorbesteller hast.
Ja, ja.
Also wir sind ja bei Buch in der Buchbranche super low Zahlen.
Ja.
Deswegen, also was wird so ein Buch, was kein Marketing vom Verlag bekommt und keine Presse, bleiben wir im 4-stelligen Bereich.
Ja. Ist irgendwie auch hart, wenn du überlegst, dass so ein Buch über Jahre in deinem Kopf wie so eine alte Murmel im Mund einer Auster hin und her rollt wird.
Mhm. Heftiges Beispiel.
Mhm. Und dann hast du so 1,5 Jahre, wo du das Buch aufschreibst, im Idealfall, und dann ist es draußen und dann existiert es in dieser Welt und ist auch unzerstörbar. Es bleibt ja für immer da.
Ja.
So. Und wenn du Glück hast, kriegst du irgendwie, weiß nicht, 30.000 Euro Vorschuss.
Ja.
Da hast du schon richtig Glück.
Wollte ich gerade sagen, da hast du schon
Glück. Und wenn du richtig Glück hast, kriegst du dann nochmal, arbeitest du die im Verkauf rein.
Mhm.
Kriegst dann vielleicht nochmal 10.000 Euro.
Wenn du gut verhandelt hast oder eine gute Agentin hattest.
Ja. So, und dann warst du schon ein erfolgreiches Buch.
Dann nochmal im Vergleich. Eine Caro Wahl hat 22 Bahn im Hardcover und Softcover über 1 Million Mal verkauft. ist mein Stand der Dinge. Also, ja, auch da kein Gewehr für irgendwas. Aber die ist eine krasse Autorin.
Ja. Ha? Ich möchte jetzt mal ein Buch empfehlen, was mir gefallen hat.
Bitte.
Dieses Jahr. Für den Summer Read.
Fällt dir das schwer, da was zu finden in deinen Notizen?
Ja, ich habe so ein bisschen Schiss, weil mir fällt einfach auf, ich habe so viele Männer gelesen.
Ja, es ist mir, ich wollte jetzt nicht sagen wollen, weil ich schon sehr verbissen
bin. Ich habe Umlaufbahn von Samantha Harvey gelesen.
Das fandst du gut, ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Genau, aber das ist auch nicht dieses Jahr, das ist letztes Jahr.
Ist okay.
Oh nee, ich habe gelesen, am 11.01.2025 habe ich es durchgelesen.
Ah ja.
Also gilt es als dieses Jahr.
Mhm.
Das mochte ich sehr.
Mhm. Da passiert auch gar nichts, gell?
Da sitzt eine Frau in der Welt auf der ISS, in einer Raumstation, dreht um die Erde und das Buch lebt hauptsächlich von so Zwischenreflexionen zu, was ist Leben, was ist die Erde, was sieht sie gerade aus dem Fenster. Also man kriegt auch sehr schöne Beschreibungen der Erdoberfläche und was passiert dort auf der Erde. Und das ist so ein sehr, auch so ein meditatives Buch. Also mir hat das gut gefallen. Das ist so.
Und hat jetzt wie zum, also das erinnert mich jetzt gerade sehr an die Wand, nur dass die Wand in einem Waldstück spielt und das im All. Hat es am Ende sowas, wo du eine gesellschaftliche Überlegung mit rausnimmst? Oder ist es
sehr naiv und sehr simpel. Ah, ja. Also du kommst, was mir aber gefallen hat, ich fand es, dass es nicht so überladen war, sondern es kam einfach raus, wir müssen vorsichtiger miteinander umgehen und mit der Welt.
Was ja eine gute Message ist.
Was ja eine gute Message ist. Und das ist so, das ist sehr naheliegend. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert. Ich habe dann aber auch danach gelernt, was das bedeutet. Ich habe letztes Jahr Jenny Erpenbecks Kairos gelesen.
Oh, du gibst das ja dirty, ey.
Das fand ich ganz toll. So, und die beiden
wirklich,
haben
ja Tilo, ich mache mir wirklich langsam Sorgen um uns, warum wir befreundet sind. Ich mache mir das wirklich, das, wir sind unterschiedlicher, können wir nicht sein.
Das hat aber auch verschiedene, ich erkläre, also für mich wäre das ja auch ein Summer Read.
Ach komm jetzt bitte.
Ey, komm, wenn du die Wand hier denn? Als Summer Read empfiehlst.
Wer würde denn Kairos als easy Summer Read bezeichnen?
Wer würde die Wand als Easy Summer Read bezeichnen?
Ja, ich. Wer von uns hat hier eine Buchhandlung?
Hier, also ich würde sagen, das Coole an Kairos ist, du lernst eine Zeit kennen. 70er, 80er in Berlin, Ost. Finde ich total spannend.
Okay.
Dann ist das Buch ja auch, also es gilt als kinky, sagen Leute.
Ist das nicht die, also ich habe es natürlich nicht gelesen. Ich erwähne mich ja auch sehr oft bei sowas. Aber ich weiß natürlich, worum es geht und habe es angelesen.
Ich muss diesen Satz unbedingt noch beenden, damit es nicht jemand aus dem Kontext reißt, was ich da sage. Und du wirst natürlich mit dieser Annahme, das ist ein leicht versautes Buch, wahnsinnig bestraft. Also so als männlicher Leser besonders. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Leute sich das kaufen, weil sie gehört haben, da sind Sexszenen drin.
Niemand kauft Bücher wegen Sexszenen.
Du unterschätzt männliche Leser. Ich kenne das aus der Buchhandlung meiner Mutter.
Vielleicht überschätze ich männliche Leser offensichtlich.
Nee, also du unterschätzt ihren Willen auf der Suche nach sexy Buchszenen, Bücher zu kaufen. Also eine bestimmte Generation.
Mhm. Die habe ich halt hier auch nicht, gell?
Genau. Ach stimmt, die hast du wirklich nicht.
Nee, aber die habe ich wirklich gar
nicht. Diese jetzt schon 60-plus-Lesenden, was ja richtige Leser sind.
Ja, total.
Also jetzt wirklich mal nicht gegendert, sondern das sind, die lesen, die konsumieren Sexualität oft noch über Bücher.
Krass.
So.
Nee, kann ich wirklich gar nichts zu sagen. Habe ich keinen einzigen Kunden hier.
Und Jenny Erpenbeck bestraft dich natürlich, wenn du mit diesem Gedanken an dieses Buch rangehst, weil es ist natürlich eine. Es geht natürlich um Unterwerfung und irgendwie um.
Ist das nicht die Geschichte von dem älteren Mann mit der jungen Frau?
Genau.
Ja.
Genau. Es geht um Unterwerfung, es geht um Ausnutzen, um Manipulationen, um sozusagen, wie stark wir uns emotional auf jemanden einlassen, was sind wir bereit zu geben, emotional. Und das alles, das ist halt so eine Doppelgeschichte, die so bis zur Wende. Dann Mauerfall, also du erzählst, kriegst Geschichte und aber auch eben einen sehr persönlichen Einblick in den Kopf einer jungen Ostdeutschen, die dann, die so entsteht als Mensch.
Mhm.
Und ich hatte ja vorhin erzählt von dem Vater, der Literatur nicht studieren durfte und also
Druck geschüttet hat.
Du verstehst so Dinge.
Ja,
und deswegen ist es ein gutes Buch, finde ich. Und es ist natürlich auch toll geschrieben. Was ich aber sagen wollte, ist, beide haben den Booker Prize gewonnen. Und ich habe mich so gewundert, weil das eine, Jenny Erpenbeck, mega anspruchsvoll und Umlaufbahn, unterhaltsam und schön. Aber nicht 100%, nicht das krass anspruchsvollste Buch, was ich je gelesen habe.
Ja.
Habe dann aber gelernt.
Was ist das krass anspruchsvollste Buch, was du je gelesen hast?
Kann ich sofort beantworten.
Sag mal.
Gödel, Escher, Bach heißt das Buch.
Du Scheiße.
Und das ist von einem Mathematiker, glaube ich, oder einem Physiker. Und da geht es um das Konzept der Mathematik, das aber für so populärwissenschaftlich angeblich erklärt wird. Und du erarbeitest dir mit dem Autoren Hofstetter zusammen ein Konzept, wie Mathematik funktioniert, indem wir uns eine eigene Mathematik bauen. Und das ist wie ein Kinderbuch geschrieben.
Kilo. Es war ein Easy Summer Read, 2003.
Da dachte ich, damit kann ich jemanden beeindrucken. Da war ich auch so 17, 18.
Ja.
Und der hat noch mehr Bücher geschrieben, so über Spiralen und immer so, es war immer so Philosophie, Mathematik und Physik vermischt. Und die sind in der Idee, will ich diese Bücher verstehen?
Ja.
In der Wirklichkeit verstehe ich kein Wort von diesen Büchern.
Boah, nee, da.
Das Komplizierteste, was ich je gelesen habe.
Ja. Ich habe auch gerade ein sehr gutes, sehr anspruchsvolles Buch gelesen, und zwar Das andere Tal.
Erzähl mal.
Ich weiß, mir fällt leider gerade der Autorennamen
nicht. Wir googeln
die Buchhändlerin noch sehr. Ach so, ja.
Das andere Tal, sagst du?
Das andere Tal, ja. Da geht's um, es gibt zwei Täler, die aneinander grenzen. Und das eine. Das
ist Alexander Howard.
Danke. Also, nee, es sind drei Dörfer. Ein Dorf, in dem die Erzählstimme sprechen. Ein Dorf 20 Jahre in die Zukunft, ein Dorf 20 Jahre in die Vergangenheit. Und das muss man sich einen Zeitstrahl vorstellen. Weiter rechts ist dann ein Dorf, das 40 Jahre in der Vergangenheit, weiter links ist 40 Jahre in der Zukunft. Es gibt eine Institution, wo du einen Antrag stellen darfst, ob du aus irgendeinem Grund, aus zum Beispiel Trauer oder irgendwas, in die Zukunft oder in die Vergangenheit gucken darfst. Und irgendwer entscheidet auch darüber. Mhm. Das fand ich moralisch so genial aufgesetzt. Und das Buch fordert so krass viel eigene Denkarbeit. Aber ich finde, man merkt, dass ich jetzt stolper in der Erzählung, weil um ehrlich zu sein, passt mir das sehr selten, weil Bücher halt einen linearen Erzählstrang haben. Das hat das halt nicht. Wirklich fantastisch ausgearbeitet. Das ist halt es ist halt kein Realismus, es ist aber auch kein Fantasy. Das ist so ein richtig schönes Hybrid-Ding zwischen was wäre wenn. Und fordert aber wirklich sehr viel eigene Denkleistung. Ist jetzt aber nicht auf meinem Easy-Read-Liste heute hier gewesen.
Das ist mal das nächste, weil das habe ich nämlich auch gelesen, da können wir drüber reden. Karin Köhler.
Miro Loy.
Finde ich ganz toll.
Ja, das ist schon so krass lange her, dass ich das gelesen habe. Da war ich im Urlaub in Frankreich, weiß ich noch genau, da lag ich am Strand. Das hat mir einen richtig krassen Vibe gegeben, das Buch. Ich würde gar nicht sagen, ob das ein guter oder ein schlechter war, weil ich das, was mit der Hauptperson passiert in dem Buch, fand ich so extrem und so bedrückend. Aber ich fand's, das hat wirklich reingezogen. Das, was du sagst mit Gefühlen. Ich glaube, das ist auch eines der wenigen Bücher, wo ich am Ende geweint habe. Erinnerst du dich an die Abschlussszene, als sie an der Küste steht?
Warte bitte, ich habe gelernt, wenn man einen Podcast macht über Literatur, darf man nicht spoilen.
Ach so. Hups. Hast du am Ende also der Szene, die wir nicht sagen, was passiert ist?
Erzähl mir kurz, worum es geht, damit die es noch nicht gelesen haben. Es geht um eine, mach du?
Nee, mach mal.
Ist ja bei mir auch schon länger her, dass ich es gelesen habe.
Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt. Karin Köhlers erster Roman katapultiert uns direkt hinein in das Leben einer jungen Frau, die sich auflehnt gegen die Strukturen ihrer Gesellschaft und für die Freiheit. Die bewegende Geschichte einer Welt, die nicht weit von hier. Nicht weit von hier.
Also genau, das ist, glaube ich, eine griechische Insel, würde ich sagen.
Genau, bei Miro Loy ist der Begriff für ein Klagegesang, wenn Menschen sterben. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, ich glaube, das wird aber auch nicht aufgelöst. Ich weiß bis heute nicht, ist das ein Dorf, das zeitlich zurückversetzt, also bewegen wir uns wirklich in der alten Zeit, oder ist das ein Dorf, was künstlich alt gehalten wurde in so einer Insel und irgendeine kranke Seele hält dieses Dorf in diesem Altertum aufrecht.
Sagen wir es mal so, es gibt, ich will nicht zu viel verraten für diejenigen, die es lesen wollen, aber es gibt ja Indizien, dass es richtig ist, dass du dir diese Frage stellst. Ah. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Verstehe.
An die ich mich erinnere.
Ja.
Und genau, das war so, ich fand das so interessant, weil ich das Buch, ich habe das gelesen als, eigentlich auch wie diese Japaner, das ist so eine alternative Realität. Mhm. Das spielt in unserer Realität, aber irgendwie fühlt sich alles ein bisschen schräg an, alles ein bisschen anders. Und deswegen habe ich das gelesen und deswegen fand ich das so gut. Ich habe erst danach festgestellt, dass das ja eigentlich eine feministische Botschaft ist.
Total.
Dass es ein feministischer Roman ist eigentlich.
Aber hast du das festgestellt, weil du Karin Köhler?
Nee. Ich habe es gelesen und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich da gerade gelesen habe. Und dann habe ich gefischt, ach krass, so, weil dieser Klappentext, du hättest auch...
Das kann alles sein,
Genau. Und erst danach habe ich festgestellt, ja krass, das ist dieser Freiheitskampf, dieses Herauskämpfen aus alten Bräuchen. Und dann werden ja diese Bräuche beschrieben, wie Männer mit Frauen umgehen, was Frauen dürfen, was sie nicht dürfen.
Diese Dorfplatzszene, erinnerst du dich noch? Oh, ja. Heftig. Ja, also das finde ich aber... Und da tue ich mir manchmal sehr schwer, weil wir hier reden ja jetzt ja Menschen, die sehr deep da drin sind. Wir kennen Karin Köhler... Und wir wissen so grob, wer da mit uns spricht. Da ist so dieses Künstler und Werk, wie doll kriege ich das auseinander, ohne mich weiter zu informieren. Und ich bin ja immer daran interessiert, es muss für mich funktionieren, ohne dass ich Verlag interessiert bin, AutorInnen interessiert bin, irgendwie in diese Branche. Das sind Leute im Idealfall, die nie auf einer Buchmesse sind, sondern die Bücher kaufen, weil sie Bock haben zu lesen, weil sie eine gute Geschichte lesen möchten. Und das finde ich dann ich finde es sehr interessant, wie sich mir ein Buch anders eröffnet, zum Beispiel dieses, das ist richtig peinlich, dass ich es nicht 100%, Jacqueline Scheiber, Quadratmeter.
Ich finde es so lustig, dass wir beide hier
ins Regal gucken.
Diesen Buchpodcast, und wahrscheinlich muss man irgendwelche Autoren und Titel googeln.
Ja, aber das ist doch so, also bei der Masse, ich verzeih uns das. saugutes Buch. Ich wusste nichts über Jacqueline Scheiber. Die macht Trauerarbeit und das Buch geht um den Verlust ihres verstorbenen Partners, ein ganz junger Mann. Der lag einfach tot neben ihrem Bett in dem Buch. Und dann habe ich im Nachgang erfahren, dass das Teil ihrer Lebensgeschichte ist. Und das hat für mich die Geschichte komplett verändert, weil ich mich dann mit Jacqueline Scheiber beschäftigt habe und die redet schon sehr lange darüber. Ja. Und das fand ich, das ändert die Perspektive des Texts auf mich. Und ich natürlich jetzt auch die Möglichkeit hat, sie mal zu fragen zu Aspekten des Buchs, weil es gibt so in dem Buch eine Figur, der Sonnenesser. Und ich habe sie getroffen, gefragt, ich konnte den Aufgaben gar nicht zuhören, weil diese traumatisierte weibliche Person redet auf einmal mit einer fiktiven Lichtgestalt. Und ich konnte es gar nicht, ich habe zigmal zurückgeblättert und habe es dann nochmal gelesen und dann, es hat sich mir nicht erschlossen, habe sie dann aber fragen können. Und das ist ja ein anderes Lesen als jemand, der gar keinen Berührungspunkt mit sowas hat. Gell?
Ja. Was sind da noch?
Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne von Sina Scherzand.
Erzähl.
Super. Kennst du nicht?
Erzähl, nee, kenne ich gar nicht.
Es war ultra krass gehypt. Das ist bei Ullstein erschienen. Sina ist eine ganz junge Person, die sehr genau schon ins Zwischenmenschliche geguckt hat. Das ist ein Coming-of-Age-Roman, würde ich sagen. Es geht um eine sehr junge weibliche Person, die eine People-Pleaserin ist zu 100%. Und ich habe 0% People-Pleasing in mir. Deswegen fand ich das sehr interessant zu lesen, die Perspektive. Das ist, also Katha heißt sie. Weiß ich jetzt nur, weil ich kurz die Klappe aufgeschlagen habe. Die hat es schwer zu Hause. Die hat es schwer mit der eigenen Mutter. Es ist eine schwere, also Trennungsgeschichte. Kümmert sich super viel um die kleine Schwester. Und dann findet sie Anschluss in der anderen Familie und findet so einen Zugang zu einer anderen Frau, die aber ganz anders ist als das, was sie vorgelebt bekommt zu Hause. Ach, wir dürfen da nicht so viel spoilern. Und Katha muss dann aber einen Verlust verkraften und du folgst dann diesem jungen Mädchen so durch dieses, ich bin sehr einsam, auf einmal gehöre ich dazu, ich verliere jemanden. Ich fand das, also das war noch der schönere Charakter. Und wir haben jetzt, glaube ich, alle gehört, wie doll ich Caro Wahls Texte verehren und auch die Figuren. Aber Katha ist eine Figur, die ich niemals vergessen werde. Das ist das noch deepere, weibliche Perspektive, aufwachsende. Es ist schwierig in der Familie.
Ja.
Also, empfehle ich dir wirklich sehr stark.
Das klingt sehr gut. Tatsächlich lege ich mir das mal hier drüben, weil das kaufe ich mir dann. Du schenkst mir die Wand, ich kaufe mir dieses Buch.
Sehr gerne.
Ich finde da trotzdem irgendwie total erschreckend, was unsere Summer-Reads sind. Also weil wir jetzt gerade bei dem letzten Buch von dir angekommen sind. Also ich dachte, weißt du, dass du hier der Medikus mir oder sowas hinlegst.
Nee, ich habe aber, das ist immer ganz lustig, wenn Leute kommen und fragen, ich brauche ein Buch. Ich frage, worauf hast du Bock? Und die sagen, ich brauche mal wieder was Leichtes. Dann muss ich sagen, dann habe ich nichts für dich. Ich kann dir was bestellen. Also meine Bücher fangen schon alle mit einem Plot an, der irgendwie einmal kurz dir ins Gesicht schlägt und dann geht's eigentlich uplifting bergauf.
Also so, ich gucke hier gerade ja in dein Bücherregal, in deiner Buchhandlung und ich würde sagen, ich stimme dem zu, von den Büchern, die ich sehe, aber du hast auf jeden Fall auch Romo da.
Ja, immer.
Was ich ja Leuten immer so als Einstieg in die Fantasy-Literatur empfehle. Und das kann, Romo von Walter Mörs kann wirklich jeder lesen, jeden Sommer, egal ob diesen Sommer, in 100 Sommern oder vor 20 Sommern.
Ich habe das Buch dreimal gelesen. Ich habe das wirklich immer da. Das ist nie ausverkauft bei mir. Das hat mir meine damalige Schwiegermutter von der Partnerschaft, die ich damals geführt habe, das war mein Leseeinstieg. Und ich bin so süchtig danach geworden, solche Bücher zu finden, die das mit mir machen, dass Romo für mich klar war, als ich diese Buchhandlung eröffnet habe vor 2 Jahren, das wird immer da sein. Immer, immer, immer.
Das ist ja die große Kunst des Erzählens, des Walter Mörs. Voll. Also das Witzige ist, der Typ hat ja mit einem kleinen Arschloch, was ja so
Katastrophe. Fandest du es gut?
Nein, klar. Da war ich so 13.
Ja, ja,
so, als ich das, und das fand ich so wahnsinnig witzig, dann irgendwie immer so wie gemein und nicht korrekt das kleine Arschloch ja immer war. Das war als 13-Jähriger, ich glaube,
verstehe ich.
Jetzt als 44-Jähriger ist mein
Verhältnis. Sehr korrekte Person.
Eine korrekte Person ist mein Verhältnis zum kleinen Arschloch ein anderes als 13-Jähriger.
Aber ach, würdest du sagen, du hast dich weiterentwickelt zu deinem 13?
Ja, ich würde sagen, ich habe mich weiterentwickelt. Mhm. Aber man sieht es wirklich so. In diesem Bücherregal, ich sehe es auch in den Büchern bei meiner Mutter auf dem Novitätentisch. Die Welt ist echt auch ganz schön depressiv gerade.
Ja, total. Das ist ja alles so ein bisschen antizyklisch. Gell? Also du schreibst ein Buch, das sind jetzt, das was jetzt erscheint, was die Leute kaufen können, ist das, was in Covid-Zeiten entstanden ist, die Idee, jetzt ausgearbeitet, gedruckt, verkauft, schieß mich totes. Also das, was jetzt am Markt ist, ich habe sehr viel sexualisierte Gewalt, sehr viel feministischen Stuff, der traurige Tiger, traurige Tiger heißt das, da, also das ist was für Leute, die müssen aushalten können, ganz schlimme Vergewaltigungsszenen auszulesen und mitzuerleben, auch sehr detailliert. Das sind Bücher, die kommen aus einer Zeit, wo das einfach High Peak wichtig war, darüber zu sprechen. Und deswegen stehen die auch noch hier. Ich finde das wichtig. Wir müssen das auflösen. Männer müssen lesen, was die Frauen weiblich gelesenen Personen antun. Und deswegen sind Bücher gerade so. Das ist ja, ich glaube, so muss man das sehen. Aber der Markt ist ja so extrem riesig. Du kannst ja von kompletten Nonsens, und das meine ich nicht abwerten, sondern das ist einfach sauguter Eskapismus. Meine Schwester zum Beispiel, die liest ja am allerliebsten Manuela Inusa. Mhm. Das Zimtcafé am Südfrankreich-Strand. Das ist immer der fucking gleiche Plot. Und es geht immer fucking gut aus. Und ich verstehe das zu 100%, ist aber halt nicht meine Entscheidung. Kann ich auch nicht verkaufen, kann ich nicht empfehlen.
Verkaufst du hier dieses, vielleicht kannst du mir das mal kurz erklären, die Debatte, weil ja. Die verstehe ich nämlich nicht, noch nicht, vielleicht, weil du es mir ja gleich erklärst.
Oh Gott, ich bin so gespannt, was du jetzt möchtest.
Young Adult Romance.
Ja.
Was ist da los? Also ich sehe hier keine Bücher mit tollem Buchschnitt bei dir stehen.
Nee.
Also verkaufst du keine Young Adult Romance?
Mm-mm. Aber nicht, weil ich, also erstens, ich habe ja alles gelesen, was hier steht. Ich lese es nicht selbst, weil ich über 40 bin.
Aber wir beide haben ja auch über Onyx damals gesprochen.
Genau, das sind die einzigen. Und hier dieses Das Reich der Sieben Höfe. Das habe ich dann, nachdem ich Onyx Storm und so richtig gut fand. Das ist das, was ich so fantasymäßig noch eine Chance gegeben hat. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr Zielgruppe. Also du noch weniger als ich. Aber das ist eine Kundschaft, die ich nicht habe. Also dass diese jungen Menschen, die kommen hier tatsächlich leider nicht rein.
Und was ist die Debatte?
Nein, das ist sehr viel sexualisierte Gewalt und sehr viel psychische Manipulation. Deswegen wird das immer so, die sind sehr addictive geschrieben, diese Bücher. Das ist so ein bisschen Twilight-mäßig. Und es gibt auch immer einen im Normalfall heteronormativen Superhelden-Typ. Unscheinbar wird dann zum krassen Dude und rettet dein Leben. Aber es ist sehr viel, es ist sehr düster, es ist sehr bedrängend, es gibt immer AußenseiterInnen. Und das ist so ein bisschen schwierig. Du kannst ja nicht jungen Leuten sagen, so, wir fangen jetzt alle an zu lesen und dann ist das hier der krasse depressing stuff und halt, das zeichnet ein sehr falsches Männerbild auch.
Ja.
Und auch ein falsches Frauenbild, um ehrlich zu sein, weil es sehr.
Das hatte ich nämlich das Gefühl bei Onyx auch. Ich habe das ja. Bei Onyx gelesen, dachte so, warte mal, das ist jetzt das, was total.
Das fand ich aber gar nicht, weil da war doch die Hauptprotagonistin so eine sehr zierliche, Petit Person und dann.
Aber die von nichts anderem geträumt hat, als sich an die muskulöse Brust des Bösewichten.
Aber ich hätte mich auch an dessen muskulöse Brust gelegt.
Also, das fand ich so ganz strange, das zu lesen. Ich hatte das Gefühl, okay, ich dachte, was diese Art Literatur betrifft, wären wir schon weiter vom Erzählerischen, weil ich fand es auch so erzählerisch so: Drachen, wieder eine Prüfung, die bestanden werden muss.
Aber Muckis. Aber das ist ja Eskapismus.
Ne? Ja, ich bewerte das nicht negativ, sondern ich war nur überrascht, dass das wird jetzt der krasse Mega-Hit, irgendwie dieses Buch, weil.
Mann, ich habe diese fast 1000 Seiten in 2 Tagen gelesen. So heftig gut fand ich das.
Aber vielleicht, guck mal, auch da unterscheiden wir uns. Ich bin ein großer Fan von Die drei Sonnen von Xi Jin Liu, was ich so als Sommer-Read.
Ekelt mich an.
Das ist wirklich auch so ganz weiter auseinander, kann es nicht sein. Aber auch so mega nerdig. Aber ja. Ich versuche jetzt noch abschließend ein Buch zu finden.
Ich bin aber noch lange nicht fertig, mit dir über Bücher zu reden.
Wir können auch ein bisschen weiter, aber du hast, glaube ich, einen Termin auch bald.
Ich bin nämlich eine gefragte Person.
Wie fandest denn du Image von Svea Mauswolf?
Oh, super ekelhaft.
Ja.
Super ekelhaft. Also natürlich, wenn man Svea Maus folgt und kennt, das ist halt Marketing-Geniestreich Nummer 1, aber also das war halt Feuchtgebiete hoch 1 Milliarde.
Das fand ich auch total. Ich habe auch mich am Ende gefragt.
Du mochtest das.
Ich mochte das. Ja, das war ja, also es hat sich ein bisschen erschöpft irgendwann, dieses Eklige. Also es war wie so ein Splatter-Film und irgendwann hast du dich daran gewöhnt, dass das so eine so krasse Gewalt, also Menschen, also jeder Mensch in diesem Buch ist, man verfolgt so mehrere Personen in diesem Buch, denen nicht Alltägliches passiert. Also es geht irgendwie um mögliche Tote, es geht um Eingesperrtsein in einem Zimmer, es geht um eine Familienfeier und du begleitest wirklich Menschen dabei in ihren persönlichen körperlichen Body-Horror-Abgrund.
Ja.
Das ist
Body-Horror.
Ja, das ist alles immer so ein bisschen so auch so mit Popel und irgendwie so Schweiß.
Viel Körperflüssigkeiten
und
ein, ja.
Alles ist ein bisschen eklig. Ja. Nicht nur ein bisschen, es ist einfach
super eklig, ja.
Das
die erste Szene mit dieser bewusstlosen, alter Schwede.
Und das hat mich total gereizt, dieses auch wieder da, ich fühle was, diesen Ekel, aber du hast dich leider, habe ich mich dann irgendwann daran gewöhnt und dann hat es für mich ganz am Ende nicht mehr geschafft, dass die Story das trägt. Da war das dann noch so, mal sehen, was das nächste Eklige ist. Da freue ich mich schon drauf.
Ah, das kann ich nachvollziehen. Ich finde, also, das ist ein hochmodernes Buch, finde ich, das sie als Künstlerin ergänzt. Und deswegen hat das voll die Daseinsberechtigung.
Also mich hat es unterhalten und ich fand es auch total gut. Genau. Meine Mutter hat es in der Buchhandlung auch gelesen und hat es auch empfohlen.
Im Leben nicht. Wirklich.
Und verkauft.
Ist ja lustig.
Aber wir haben dann so eine Buchhandlungsgruppe und da schrieb sie dann so rein, so irgendwie so eklig, 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 eklig. Ja. Herrlich. Weil es einfach also nur auf Ekel erstmal aus ist. Du kannst natürlich darüber nachdenken, du kannst da reininterpretieren, da kannst du auf jeden Fall auch eine Bachelorarbeit oder vielleicht sogar das Teil einer Masterarbeit werden lassen.
Ja, verstehe ich.
Aber es ist erstmal Body Horror.
Ja, ich würde es jetzt aber nicht, also ich sage mal ganz oft, so wie jetzt die Wand, die wirklich immer da ist, oder Rumo oder Mareike Fallwickel ist bei mir immer im Regal, so Standards, Elif Shafak ist immer da, das wird jetzt Image nicht in 5 Jahren.
Was voll okay ist.
Total.
Das nächste Buch von Svea.
Vielleicht.
Ja.
Aber das ist für mich immer so das Maß, ob das was ist. Oder ich habe zum Beispiel auch Marianne Graben auch super geil. Ich kann nicht aufhören, Bücher zu empfehlen. Das ist auch immer da.
Ja. Das ist von Jasmin Schreiber und da geht es, glaube ich, um
die Tod, genau. Also eine Schwester verliert ihren kleinen Bruder, der ertrinkt. Deswegen heißt es Marianne Graben. Und sie kann diese unendlich tiefe Trauer, wie der Marianne Graben ist, nur sehr schwer ertragen. Und trifft auf dem Friedhof, weil sie kann der Beerdigung nicht beiwohnen, weil es zu schlimm für sie ist und will sich nachts verabschieden. Und da trifft sie einen alten Mann, der die Urne seiner verstorbenen Frau ausgräbt.
Ja.
Und die zwei gehen auf einen Roadtrip. Großartig.
Ja, Jasmin Schreiber war auch mal bei mir Gast im Podcast, da haben wir über Käfer geredet und ich habe...
Ah ja, da bin ich ausgeschrieben. Wie hieß das? Endling? Nee, wie hieß dieses Buch?
Sie hat auf jeden Fall, sie ist ja...
Sie hat darüber Schnecken jetzt das nächste Buch geschrieben,
ich weiß nicht, was das nächste Buch ist.
War, das ist schon raus.
Ich weiß aber, dass sie so, also sie ist Biologin.
Mhm. Ja, die hat jetzt irgendwie über Schnecken.
Und wir sind beide, glaube ich, große Insektenfans und haben über Insekten geredet.
Ah ja. Was man halt so macht.
Was man so macht, wenn man einen reichweitenstarken Podcast an sich aufbauen möchte.
Verstehe.
Aber ich weiß, es ist auch so krass, ich weiß auch jetzt schon, Bücher haben es schwer. Also ich weiß, dass diese Folge, die wir beide machen, nicht so viele Leute hören werden wie Nachrichtenfolgen oder irgendwie andere Folgen, weil einfach über Kultur reden hat es einfach nicht einfach.
Ich weiß auch nicht, ob man es braucht, über Dinge zu reden, die, und du weißt, ich rede sehr gerne über Bücher und ich mag es auch, wenn mir Leute dabei zuhören wollen. Aber ich weiß nicht, ob der Need da ist, über was zu reden, was ich im Stillen für mich konsumiere.
Das ist ja wie Fußball gucken.
Das mache ich auch nicht.
Und aber Leute lieben ja über Fußball zu reden, obwohl
Männer
sie...
Männer lieben über Fußball.
Ich glaube, es gibt auch Frauen, die...
Ja, also,
jetzt müssen wir... Also,
ja.
Wir haben gerade eine Frauen-WM oder EM. Ich gucke gar keinen Fußball, weder...
Okay, brauchst du mich gar nicht
aber, also, ich wollte sagen, es gibt ganz viele Tätigkeiten, die man im Stillen macht, über die man sich aber gerne unterhält. Und ich rede extrem gerne über Bücher.
Ja.
Also das macht mir schon sehr viel Spaß. Und ich hole mir...
Aber warum sollte dir da irgendwer bei zuhören? Und dann vielleicht auch noch Leute, die nicht... das Buch gelesen haben. Also das Einzige, was du da machen könntest, ist eigentlich die Inspiration holen. Und da ist meiner Meinung nach so ein super kurzes Format wie Instagram mit Short-Text kurz schreiben, ey, das, weil und du hast da jemanden, dem du vertraust, der empfiehlt, ist ja eigentlich das Bessere.
Ja.
Also verstehe mich nicht falsch, ich finde Podcast über Bücher total geil und ich mache das immer wieder gerne, weil wir aber auch halt sehr deep drin sind. Gell? Ich glaube, wenn man da, das macht, glaube ich, warum auch so Formate wie Sophie Passmann mit ihrer Buchsendung in Studio Orange.
Ja.
Nicht so lange am Leben bleiben konnte, weil warum sollte ich Leuten dabei zuhören über Bücher?
Das war ganz interessant. Ich habe ja in der zweiten Staffel aus Studio Orange wurde ja dann Longreads, das mit Lena Brasch und Helene Hegemann.
Da siehst du, da war schon wieder raus.
Und da war ich ja Gast in der Sendung.
Ah, siehst du, da war ich raus.
Und, also es waren 3 Gäste und Gästinnen. Das war eine Boxerin, Samira El-Wazil war noch da. Die Boxerin, da weiß ich den Namen jetzt nicht, die auch, glaube ich, schon ein Buch geschrieben hat. Und ich. Und wir haben alle so über unsere Bücher gesprochen und dann hat Helene Hegemann ein Buch empfohlen und ich musste ein Buch zurückempfehlen. Und dann haben wir diese beiden Bücher gelesen und darüber geredet.
Ja gut, das ist natürlich ein schönes Ping-Pong. Und hier Westermann und Mona Amicianis, die machen das ja auch sehr erfolgreich.
Ja, also man kann irgendwie über Bücher reden und einen Ton finden.
Ja.
Hast du mal so eine Folge gehört von Mona und Westermann?
Eine, ja.
Okay. Ich habe das, weil lustigerweise, dadurch, dass ich nun wirklich Kind von Buchhändlern bin, muss ich keine Buchempfehlungen hören. Also ich reg mich gerne zum Beispiel über so Listen auf. Das macht mich immer wahnsinnig, wenn der Spiegel die 100 wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts
raussucht. Das halte ich auch für wirklich so schwierig.
Da reg ich mich gerne auf drüber. Und also zum Beispiel, es gibt aber ein... Wollen wir das noch bereden mit den vor den Gästen?
Klar.
Hörenden?
Klar.
Okay. Ich habe zum Beispiel ein Spiel, was ich gerne mit meinen Schwiegereltern gespielt habe. Das haben wir lange nicht mehr gespielt. Welche Schriftsteller aus der DDR könnten den Literaturnobelpreis gewinnen?
Also andere spielen Mensch, ärgere dich nicht und ihr macht so, oder was?
Also das ist total
kulturell unterkomplex.
Ja, wir führen oft solche unterkomplexen Gespräche.
Ich glaube aber, dass wo ich am allerliebsten Buchempfehlungen herbekomme, sind Kundinnen, die hier mit mir über Bücher reden. Also am allerernsten nehme ich Leute, die vor mir stehen und sagen, ah, ich habe gesehen, du mochtest das willst du auch mal das lesen? Also da habe ich die krassesten Sachen schon empfohlen bekommen.
Wie oft?
Nicht oft.
Also ich versuche am Tag 30 Minuten zu lesen, während andere Yoga machen oder sich entspannen für mein Gehirn. Mhm. Wie oft, das will ich jetzt abschließend von dir noch wissen. Mhm. Wie oft würdest du den Menschen empfehlen zu lesen, nämlich nicht nur im Urlaub? Mhm. Das ist das, was ich immer versuche. So, mach das wie Yoga.
Also ich habe ein Buch dabei, Ding. Also alles, was mich zum Warten zwingt, würde ich sagen, ist immer gut.
Hab immer ein Buch dabei. Das ist das Gute. Und zwar kein E-Book, ein richtiges Buch.
Ja. Also alle E-Lesegeräte finde ich wirklich, weiß ich nicht, wie man das machen kann. Das
ist ja auch bedrohend für unsere Spider-Geschäfte.
Wobei ich das für Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwann Sehschwächen entwickeln, dass man halt das groß ziehen kann, genial finde. Das höre ich nämlich tatsächlich auch. Also ich habe ja nicht so viel ältere Kundschaft. Aber dass das halt klein geschrieben ist, das stelle ich mir schon sehr sperrig vor. Aber ich würde immer sagen, alles, wo du wartest, wo du vermeiden kannst, Handy zu daddeln, sagt die mit der Screentime von 6-7 Stunden am Tag. Aber eigentlich würde ich immer sagen, versuch das da reinzukriegen. Und dieses Einschlafen bei Lesen ist halt ein so krass viel qualitativ höherer Schlaf.
Ja, das versuche ich auch immer. Also lustigerweise lese ich nie zu Hause.
Lese nie in der Buchhandlung.
Ich lese nie zu Hause, immer unterwegs.
Also wenn du reist
und wartest. Wenn ich reise, halt. Bahn, wie U-Bahn.
Ja.
Und ich versuche nicht mehr Modern Family zum Einschlafen zu hören oder zu gucken, ist ja eher hören. Mm. Und Bob's Burger, sondern.
Oh, ich liebe Bob's Burger.
Ich auch. Ich liebe Bob's Burger. Sondern ich versuche auch manchmal zu lesen, aber ich schaff's nicht. Ich muss mit der tollen Stimme von Bob und Tina einschlafen.
Ja, verstehe ich. Fühle ich zu 100%.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alle Bücher, über die wir hier gesprochen haben, landen in den Shownotes und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr was davon lesen wollt oder nicht.
Die Wand.
Die Wand.
Ist also die Wand. Alles andere ist eigentlich egal. Ist die Wand.
Vielen Dank.
Gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.